Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier heute bei den Waffeln einer Frau. Und wir haben einen tollen Gast heute.
Oh ja.
Florian David Fitz. Mhm. Ich bin jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, wenn ich gesagt habe, der Florian, der ist genauso alt wie ich, wir kommen beide aus München, beides Geburtsjahr gleich und so, sagen immer die Leute, hä, der ist so alt wie du, der wirkt viel jünger.
Oh.
Und das trifft mich richtig hart.
Das verstehe ich aber auch. Das verstehe ich auch. Zumal er ja auch im Gespräch mit dir, und das hat mich wiederum auch ein bisschen beruhigt, geht es ja auch darum, dass er ganz offen damit umgeht, er hat jetzt auch graue Haare.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, der Florian David Fitz ist so ungefähr das appetitlichste, süßeste, netteste und lustigste, was man sich vorstellen kann. Es ist ganz wurscht. Alle Menschen finden den einfach toll. Und der ist für mich, ich fühle mich dem Florian gegenüber so, als wäre ich mit dem aufgewachsen. Bin ich gar nicht. Der kommt aus Pasing, ich komme aus Gröbenzell. Das ist ganz nah beieinander und ich habe bei dem das Gefühl, wir kennen uns von früher.
Das klingt aber so ein bisschen wie nach Geschwister im Geiste.
Ja, ist auch ein bisschen so. Der hört auch so gern klassische Musik und der ist auch so, weißt du, der lebt so ein Leben, wo ich auch sagen würde, ja, mache ich mit, bin ich dabei. Irgendwie ein bisschen zurückgezogen und trotzdem irgendwie hat er Spaß an der Arbeit und er macht viel, aber man erfährt nichts davon und so. Das gefällt mir.
Und toller Gesprächspartner halt einfach.
Auch das war ein Kriterium, ihn hier heute einzuladen. Und jetzt hören wir es uns an mit den Waffeln einer Frau heute mit Florian David Fitz.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Heute freue ich mich ganz besonders, dass er wieder da ist. Er kommt sonst immer so kurz vor Weihnachten, deswegen bin ich ganz verwirrt. Ich habe vorhin schon auf den Kalender geschaut. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, mit ihm Weihnachten gefeiert. Heute ist er etwas früher dran, aber nicht umso liebevoller umarmen wir ihn. Florian David Fitz, guten Tag!
Hallo, grüß dich. Ich habe jetzt gerade gedacht, du beziehst dich auf meinen mittlerweile sehr weißen Bart.
Nein. Keine Alterswitze. Noch nicht. Dafür haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss dir was Lustiges erzählen. Ich habe gerade ein Interview mit Linda Zervakis gemacht, von der ich dich sehr herzlich grüßen soll. Und ich habe ein Interview mit Riccardo Simonetti gemacht. Ich glaube, von dem soll ich dich auch grüßen. Und bei beiden sind wir drauf gekommen, dass du einfach der tollste Typ bist und alle finden dich super. Und dann habe ich so gesagt, mei, der Florian und ich, wir sind halt so genau gleich alt und wir kommen beide aus München und so. Und dann haben beide gesagt, nein, der ist noch nicht so alt wie du.
Das ist ja die größte Unverschämtheit. Also das will ich mir auch überhaupt nicht bieten lassen.
Der Simonetti hat so gesagt, der ist doch nicht so alt wie du, der ist doch viel jünger. Und dann hat er so im Laufe des Gesprächs kam dann so raus, meinte er, du bist halt schon so ein bisschen madammiger und so. Die halten dich noch alle für so einen jungschen Typen und du bist es gar nicht mehr.
Ja, aber Barbara, guck mal, schau mal, das wird jetzt morgen gefärbt. Das wird morgen gefärbt, weil ich einfach, weil es im Film dann noch viel älter aussieht. Ich darf jetzt privat so rumlaufen, aber im Film werde ich schon jetzt auch ein bisschen gestraft.
Aber warum sollte es dir auch anders gehen als mir, ehrlich gesagt?
Warum?
Bei mir wird inzwischen, merkst du es am Make-up-Kasten, der vor dir steht, wenn die Stylistin kommt, die Visagistin, merkst du, dass andere Produkte, sag ich mal, benutzt werden als früher?
Nee, ich habe ja tatsächlich immer verweigert, Make-up, verstehe den Sinn nicht, ein Film zumindest. Ich finde es fein, wenn man irgendwie Pickel oder sowas abdeckt. Jetzt wurde mir nahegelegt, ich möge doch jetzt mal bitte auch mich schminken lassen zum ersten Mal.
Und darf man sich weigern, Make-up zu benutzen? Weil ich dachte, das ist sozusagen also aus übergeordneten Gründen wichtig, dass dann alle gleich aussehen oder alle die gleiche Hautstruktur haben oder so.
Nö, du darfst dich schon weigern. Ich habe das dann irgendwann mal gesehen, dass Jürgen sich gar nicht schminken lässt. Und ich dachte, ich möchte das auch nicht haben. Und es geht auch.
Jürgen Vogel?
Genau. Und im Kino geht das natürlich sowieso. Ich habe einmal den Fehler gemacht, der war in so einer Sendung, in so einem Studio und der Moderator sah wirklich, das war wirklich das volle Abend-Make-up einer gestandenen Drag-Queen. Dunkelbraun und ich habe gedacht, also das kann ich nicht machen, das geht einfach so nicht. Da habe ich gesagt, nee, ich brauche kein Make-up, das geht und bin reingelaufen und dann war aber die Beleuchtung so, ich sah einfach wirklich aus wie Kreide. Wirklich wie Kreide neben dem, weil es sah plötzlich natürlich aus. Und dann habe ich mich da zusprechen lassen.
Also bei mir ist es manchmal so, weil alle Leute ja immer zu mir sagen, Mai, Sie sehen ja so schön aus in Natur und warum schauen Sie immer so grauselig aus im Fernsehen und so.
Was?
Und dann habe ich mir jetzt auch schon überlegt.
Die dir?
Ja, aber weißt du so, weil natürlich in Natur sieht man immer irgendwie, also als Frau siehst du in Natur eigentlich ja schon besser aus. Und jetzt habe ich mir schon mal überlegt, ob man auch mal so einen Angang macht, weißt du, wie, wer war denn das hier? Alicia Keys, die hat ja dann irgendwann gesagt, ich lasse mich nicht mehr so richtig schminken, ja, also weil mir das einfach zu viel Lebenszeit kostet. Und ob man einfach vielleicht mal so eine neue Natürlichkeit einläutet jetzt im deutschen Fernsehen.
Also mich darfst du nicht fragen. Ich habe aber schon auch immer das Gefühl gehabt, das ist, also wenn du die Masken fragst, gehört das ja zur psychologischen Betreuung, wie viel Make-up ins Gesicht getan wird. Also ich glaube, das ist eher, dass die Mädels sich dann irgendwann nackt fühlen ohne Make-up. Ich glaube,
so,
dass die
und
meisten
da will ich
Make-up brauchen.
Hin.
Ja, let's go.
Nackt im deutschen Fernsehen. Wenn es schon anders nicht mehr geht, dann zumindest so. Du, ich habe gerade die Inhaltsangabe von No Hit Wonder gelesen. Der Film, der jetzt rauskommt. Das ist für mich der typisch deutsche Film, den ich liebe. Das weiß ich jetzt schon, dass ich das wieder großartig finde. Und dann du und Nora Tschirner und ein super Thema.
Also wir glauben, es ist ein super Thema. Wir merken es jetzt auch gerade. Also eigentlich wollten wir wirklich nur einen Film machen drüber, was mit Singen passiert, ob Singen glücklich macht. Wir haben gedacht, naja gut, das ist ein bisschen dünn als Thema. Und haben dann eben gedacht, naja, was passiert mit so einem Typen? Also haben wir als Ausgangsposition so jemanden genommen. Ich habe mir immer gedacht, das ist so wie Roy Black oder so jemand, der einen Hit hatte und dann an diesen Hit gekettet war, den Rest seines Lebens, ja. Und dann bei jeder Baumarkteröffnung immer noch Hossa singen musste und ob man dann sich das noch wirklich als glücklichen Menschen vorstellen muss. Und dieser Mensch am Anfang singt noch einmal seinen Hit und legt ihn auf und schiebt sich eine Knarre in den Mund und will sich einfach ins Off befördern, was nicht mehr richtig gut läuft, und wacht dann in der Psychiatrie auf und darf nicht raus, weil er sich selbst gefährdet hat. Und dann
kriegt er, aber hat sich nur die Backe durchgeschossen. Genau. Es wird ihm auch echt ein bisschen, es wird ein bisschen kleiner gemacht, als er es gerne gehabt hätte irgendwie, weil er wollte schon einen großen Abgang.
Er wollte einen großen Abgang, aber er ist in den Zeitungen, kräht auch kein Hahn danach, und er denkt, es ist eigentlich ein ganz trauriges Leben, das ich habe. Und dann wird ihm das Angebot gemacht, um rauszukommen, möge er doch mit so durchschnittlich traurigen Menschen ein Experiment machen, ob man die glücklich machen kann mit Singen.
Ja.
Und da fängt der Film an. Und wir haben tatsächlich, also du weißt das ja auch, du singst ja auch gerne. Ich hab das ja tatsächlich in der Schule auch noch immer gesungen und habe einen Chor gehabt und war dann in Boston, haben wir auch wahnsinnig viel gesungen. Und seitdem aber gar nicht mehr so viel.
Aber fandst du nicht Chor in der Schule? Ich meine, ich war auch im Chor und unser Chor war so, ich war auf dem musischen Gymnasium, Pestalozzi, und da war ja, der Chor war wirklich also preisgekrönt. Und trotzdem fand ich Chor irgendwie so ein bisschen, ich fand es immer ein bisschen doof, so ein bisschen esoterisch und ein bisschen ökomäßig. War das bei dir anders besetzt?
Überhaupt nicht. Also bei uns war die Schule auch, wir hatten keinen Chor, wir mussten das alles irgendwie selber uns rauszimmern. Das ist genauso wie mit den Theaterstücken. Bei uns gab es keine Theater-AG. Dadurch hatte das irgendwie vielleicht nicht so Mief, wie es bei dir hatte.
Okay.
Aber ich glaube, ich hatte das überhaupt nicht. Ich habe ja sogar eine A-Cappella-Gruppe gehabt, selbst noch in der Schule. Also
nicht dein Ernst? Also okay. Also du hast Jungs und Mädels gesucht und gesagt, so lasst uns irgendwie zusammen singen ohne Instrumente. Keiner ist der Bassist, der coole Gitarrist.
Nein, niemand. Das war eine A-Cappella-Gruppe und das ist natürlich, wenn jetzt nicht alle total tonsicher sind, ist das ein schwieriges Unterfangen. Aber als ich dann nach Boston gekommen bin, und in Boston haben ja die Leute wirklich alle super singen können. Ganz, ganz, ganz toll. Jeder Einzelne.
Warum aber eher so halt eigentlich?
Rock. Ja. Weil die Amerikaner das alle können. Also zumindest da war es so. Die konnten wirklich alle fantastisch singen. Und da bist du dann plötzlich so untere Mittelklasse. Dann, wenn du in deiner Schule derjenige warst, der richtig cool singen konntest, warst du da halt dann so unten. Mhm. Was aber das erste Jahr war, dann Ensemble singen. Und dann hat das eine Power entwickelt. Das ganze Jahr haben wir nur Ensemble gesungen. Das hat mir so einen Spaß gemacht und so eine Freude. Und ich habe für diesen Film jetzt überlegt, was ist es denn eigentlich, warum das glücklich macht. Also bei dir ging es ja offenbar nicht so, dass du in der Gruppe singen so toll fandest. Ich fand,
aber ich würde es jetzt so schön finden. Ich glaube, ich mache immer ein Adventssingen und da singen alle zusammen und das ist wirklich, das macht einen richtig doll glücklich. Das stimmt.
Ich glaube, das ist irgend so was ganz aus dem Tierhirn von uns, ist es irgendwie, dass du plötzlich ganz physisch wahrnehmbar Teil von einer größeren Sache bist. Und damit haben wir Deutschen ja aus guten Gründen irgendwie so ein bisschen so ein Thema und gestehen uns das noch auf dem Oktoberfest zu oder auf dem
Aber auch da ist es toll, ehrlich gesagt, auf der Wiesn vorne an der Band. Oh, und dann mit allen, weiß der Herz aus ihrer Bergwerk, ist es doch, mehr geht nicht. Dann denkt man immer, da gehen doch alle raus und sind friedlich. Stimmt nicht ganz, ab und zu schlägt sich dann doch einer irgendwie dem anderen die Maß auf den Kopf. Aber man würde denken, zum Beispiel, ich meine, es ist wirklich oft, wenn du aus so einem Konzert gehst, auch wie Coldplay oder so, ja, wo 60.000 Leute wirklich Liebe spüren, ja, also das klingt jetzt immer so pathetisch, weil es ist ja so, du singst zusammen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus diesen Konzerten rausgeht und irgendjemandem Böses tut in dem Moment, weißt du?
Ich glaube, das ist es und ich glaube, du kannst es nicht besser beschreiben und es wird immer irgendwie esoterisch, weißt du, es gibt ja auch einen Grund, warum du bei so esoterischen Sitzungen zusammen singst, weil es einfach, du singst was, das heißt, dein Körper hat, du fühlst ja, du hast so eine Schwingung, ja, und du setzt dich in den größeren Ton rein, also es gibt kein praktischeres Gefühl, als Teil einer Gruppe zu sein. Und das ist eigentlich was, wovor wir immer so Schiss haben, unser Selbst zu verlieren, weißt du? wir wollen ja schon irgendwie unser Ego immer so ein bisschen haben.
Ja.
Und das ist so der einzige Rahmen, wo das tatsächlich sich mal echt angenehm anfühlt und uns mal kurz da rauslässt.
Bist du schon da, dass du sagst, ich auch in esoterischem Rahmen, sage ich jetzt mal, weg vom Film, mal so privat, würde ich mich trauen, im Rahmen einer Heilsitzung, was weiß ich, was es da alles gibt, irgendwie dann auch zu singen, zu summen, Töne zu halten, da gibt's ja alle möglichen Sachen irgendwie. Oder ja, geht, willst du Volkslieder singen?
Na, ich habe ganz große Traumata auch, weil meine Familie, da wurde ja dann auch immer gesungen und ich hasse das einfach, ich habe ganz große Schwierigkeiten, sobald es schief wird. Da sind ja andere schmerzfrei und das ist bei mir, ist für mich ganz schwierig und das macht natürlich dann so Situationen dann immer so ein bisschen problematisch, wenn dann Weihnachten.
Ach du, weil du dann ausrastest. Ihr habt schon wieder hier die Terz nicht gerade gesungen. Aber ist nicht auch lustig, wirklich? Wenn man Happy Birthday anstimmt und der Anfangston aller ist ein unterschiedlicher. Da könnte ich mich immer kaputt lachen. Also man macht vorher.
Ja, und das findet sich dann auch. Schlimm ist eher, wenn sich's dann nicht findet.
Ja, das
wenn jeder Knall hat, einen anderen Tonart weiter singt.
Das heißt ja einfach nur, du bist musikalisch einfach extrem begabt. Oder er hast ein extrem gutes Gehör.
Ich habe ein ganz gutes Gehör und das ist einfach schwierig. Meine Mutter wollte dann immer die Terz singen, genau wie du sagst. Und ich habe es einfach nicht ertragen. Wenn die Terzen unsauber sind, dann ist es halt immer, wir haben immer gesagt, die Pasinger Katzen.
Also jetzt hast du ja den Film gut auf die, sage ich mal, intellektuelle, musikalische Seite irgendwie gepackt in deiner Erzählung. Was mich, und ich bin ja hier der Anwalt des Volkes, auch interessiert. Es spielt ja auch Nora Tschirner mit natürlich. Und die ist ja die Ärztin, die den Deal anbietet letztendlich, also singen gegen Freiheit. Dürfen wir hoffen, als normales Publikum, dass es sich so entwickelt, wie es sich entwickeln soll?
Na, es kommt so, wie man möchte, aber es kommt anders, als man denkt.
Okay. Und Nora spielt wieder so eine alte Jungfer?
Sie ist auf jeden Fall verschoben und sie ist eine Frau, also sie ist eine Glücksforscherin, die sehr darunter leidet, dass ihr
dass Feld sie selber kein Glück hat.
Und die, sagen wir auch so ein bisschen mit dem Menschlichen ein bisschen fremdelt. Also wenn Menschen ihr dann ihr privat, die einzelnen Menschen sich dann die Stories anzuhören, das kann sie nicht so gut. Aber sie möchte gerne was Sinnvolles mit ihrem Leben machen und die Menschen glücklicher machen, hat sie das Gefühl, würde die Welt vielleicht ein bisschen besser machen. Und das versucht sie aber wie eine strenge Domina durchzupeitschen.
Ja, ja, klar. Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, du darfst dich inzwischen dagegen wehren, geschminkt zu werden. Was darfst du noch? Also wenn du jetzt so einen Film, machst du den? Hast du da selber wieder Regie geführt oder Drehbuch geschrieben oder spielst du nur?
Bei Nord One habe ich das Drehbuch geschrieben.
Das ist ja Chef, da kannst du ja einfach sagen, ich will jetzt die Tschirner, holt mir die Tschirner ran. Ist das dann so?
Naja, also wenn ich die Tschirner will, dann muss ich aber bei Nora anrufen und sagen, dass da einen kleinen Teppich ausrollen und sagen, Nora, hier kommt ein Buch, guck's an.
Das spielt uns ja keine so wie du, Nora. Was sind das dann so für Geschichten, für Sätze, die man dann sagt, wenn man die vielbeschäftigte Frau unbedingt auf die eigene Seite kriegen will?
Na, du musst ja einfach erfahrungsmäßig die Leute überhaupt dazu kriegen, dass das Buch bei ihnen landet und sie es dann auch lesen. Weißt du,
ja, genau. Und hast schon gelesen? Ja, super!
In dem Fall ist das aber so, war das überhaupt keine Frage, weil in dem Moment, wo es Nora wirklich gelesen hat, es hat so viel mit Nora persönlich zu tun. Ich will auch gar nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber es hat so viel mit ihren eigenen Qualitäten und auch ihren eigenen Dingen zu tun, dass sie sofort das verstanden hat. Also du musst ja sonst immer Drehbücher, so Redakteurssätze rein erklären, damit es auch jeder Redakteur verstanden hat. Das muss es bei Nora nicht. Die wollte auch gar nichts ändern. Die hat gesagt, nee, ich verstehe es von vorne bis hinten. Ich habe überhaupt keine Fragen und ich möchte es machen.
Oh, ist das toll. Und dann geht man in die Planung und dann bist du aber schon auch jemand, der dann sich involviert und sagt, ich will das so und das Haus muss so aussehen und ich will, dass sie ein bisschen so und so aussieht. Das machst du nicht, oder? Das macht dann alles der Regisseur.
Nein, das ist natürlich eine schwierige Kombination, weil sie wollen ja auch so einen Film, der so ein bisschen meinen Geschmack hat, was man so kennt. Das heißt, ich versuche schon irgendwie meine Empfehlungen zu geben, aber ich muss natürlich dann auch akzeptieren, wenn das anders gesehen wird oder anders gemacht wird. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich jetzt sage, hey, verpassen wir hier vielleicht einen Punkt, der im Buch drin war. Ja, also, dass wir da waren. Aber es ist unfassbar nervig für Regisseure, das ist schon klar. Aber andererseits ist es auch okay.
Lustig, du hast natürlich so bestimmte Lieblingsstellen wahrscheinlich im Drehbuch. Und wenn der Regisseur dann nicht performt an der Stelle, ja, oder vielleicht sogar sagt, würde ich gern weglassen, würde ich an einer anderen Stelle lieber mehr Zeit für geben und so, dann ist man schon, muss man ganz schön schlucken.
Ja, aber das ist komischerweise okay. Wichtig ist einfach, dass du nichts verpasst. Und Dreh ist ja erstmal eine Materialsammlung. Du drehst ja jetzt keinen fertigen Film, sondern du versuchst so viel Möglichkeiten zu schaffen für einen Schnitt, wie du kannst. Und deswegen würdest du immer schauen, hey, lass uns das bitte mal nicht rausschmeißen und das ist gemeint. Wichtig ist es, glaube ich, erstmal, dass die anderen verstehen, dass wir beide denselben Film machen wollen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist nicht so leicht, wie man denkt. Weißt du, ein Drehbuch ist ja kein Roman.
In vielen Projekten ist es auch inzwischen so, dass ich mir denke, wenn ich mir anschaue, dann die Senderleute und die Produktionsleute und die Leute und so, und dass die alle gegeneinander arbeiten und dass da sich gar keiner darüber im Klaren ist, dass wir eigentlich am gleichen Strang ziehen, sondern die versuchen sich eigentlich das eher das Leben schwer zu machen. Häufig ist das so. Das ist schon interessant.
Ja, es wird einfach sehr unterschiedlich gelesen, Drehbücher. Ja. Also das ist, glaube ich, eher das Problem.
Jetzt ist es ja so, dass der junge Mann, den du da spielst mit wunderschönen blonden Haaren, ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen, als du so blonde Haare hattest, hast du gesagt, frag bitte nicht, kann ich nicht drüber sprechen. erlebt ja so eine Art Karriereende, weil er merkt jetzt schon irgendwie, es geht irgendwie nicht weiter. Hast du dich schon mal mit dem... er versucht sich umzubringen. Aber bevor er sich umbringt, hat seine Karriere schon ja eine gewisse Endlichkeit, sage ich mal.
Sagen wir mal, er ist 80 Stufen die Treppe runtergefallen. Sehr langsam und schmerzhaft über 15 Jahre.
Ja, klar. Aber ich meine, bist du ja noch nicht, ja. Aber trotzdem kann man sich vielleicht ein bisschen schon mal vorfühlen, wie das irgendwann sein wird, wenn es nicht mehr so super läuft bei dir, bei uns.
Aber wir reden doch dauernd drüber. Also wir sind doch eh schon mit einem Bein irgendwo aus dem Geschäft raus.
Aber du bist ja angeblich viel jünger als ich. Zumindest wirst du so gelesen. Also das heißt, wir sind nicht mit einem Ding, also aber man kriegt schon so einen kleinen Geschmack davon, wie das wäre, finde ich.
Also ich find's super interessant, weil auch die Figur ja, also bringt so ein Thema auf mit gesehen werden wollen. Warum wollen denn alle berühmt sein? Und er, warum will man das eigentlich so sehr? Ja, weil man sagt, na, das ist jetzt ja überhaupt nicht mein Problem, ein Star, der dir irgendwie gefallen ist. Was hat er da? Und ich frage mich dann immer, naja gut, aber ehrlich gesagt, die ganze Gesellschaft ist ja mittlerweile auch so. Jeder kann und möchte berühmt werden. Und deswegen mit vielen Sachen kann ich mich verbinden, aber damit, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so groß das Problem damit. Ich finde, es lief sehr gut und es läuft sehr gut und ich werde auch gerne diesen Beruf weiterhin ausüben, aber natürlich denke ich mir so, ach ja gut, dann machst du halt was anderes. Oder machst halt mal nichts eine Weile lang.
Ich probiere das ja immer mit dem Nichts dann in den Ferien und dann merke ich schon, wie auch meine Familie manchmal zu mir sagt, ist schon ganz gut, wenn es jetzt dann wieder losgeht und so, weil ich kriege eine leichte Unzufriedenheit im Sinne von, habe ich alles nicht verdient, so schön zu leben, wenn ich nichts dafür tue. Also ich merke schon, ich brauche irgendwie so ein bisschen Struktur und Aufgabe und es muss vielleicht sogar ein bisschen wehtun. Weißt du, was ich meine? Also dass man so sagt, ich muss mich zu Sachen zwingen, die ich sonst vielleicht nicht machen würde.
Ich meine, ich bin jetzt einfach ein bisschen später dran als du mit der Familienplanung und deswegen habe ich jetzt irgendwie natürlich, also bei mir geht durch ein sehr kleines Rohr gerade sehr viel Information. Deswegen denke ich mir gerade, es fühlt sich an wie ein Traum, an den Punkt zu kommen, dass ich mich langweile. Da habe ich einfach ein bisschen zu spät angefangen. Aber ich kann ja auch intellektualisieren und kann mich in die Zukunft vorausdenken und kann sagen, warte mal, aber wenn es dann mal rum ums Eck ist, klar kann ich mir vorstellen, dass ich dann nicht 30 Jahre lang irgendwie Gurken züchten möchte.
Ja, aber was ist dein Traum? Also ich habe einen definitiven Traum. Ich will um einen großen Tisch sitzen, alle sollen da sein und ich will, dass alle kommen und dass alle an einem großen Tisch sitzen und essen. Das ist mein persönlicher Traum.
Haus am See möchtest du.
Ja, ganz genau. Ja, also deswegen bin ich auch so anfällig für diesen Song. Wirklich, Haus am See.
Naja, klar. Zitronenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ja, ganz genau.
Ja, also tatsächlich, ich bette mich ja auch schon ein bisschen so für dann, also ich bereite mich schon so ein bisschen darauf vor, dass ich versuche irgendwie ein Haus zu schaffen mit ganz vielen Orten, wo unterschiedliche Leute sein können, um sowas zu haben. So ein Haus am See, wo man eben sich nicht auf den Sack geht, weil das weiß man auch, wenn wir alle in einem Haus leben würden, nebeneinander, untereinander, übereinander, würde das nicht lange dauern. Aber so einen Ort zu schaffen, wo man so Luft hat, aber dann auch, wenn man möchte, zusammen sein können. Und das schwebt mir vor und da, das ist so meine letzte große Aufgabe außerhalb von meinem Berufsleben.
Aber ich finde auch die Vorstellung, dass man mit vielen Leuten zusammen irgendwo ist, wo die aber, vielleicht muss man sie noch nicht mal sehen, aber sie sind da, weißt du? Weil das Grundstück ist ja groß. Und man verbringt so zusammen irgendwie den Rest des Lebens. Das finde ich super. Geil, dass wir uns über sowas unterhalten. Wir haben noch vor kurzem noch... Es liegt auch an mir, ich merke das.
Nee, ich fand's gut. Ich habe wirklich vor 10 Jahren angefangen, drüber zu reden, dass wir gesagt haben, na, wie ist denn das später? Dann sitzen all deine Freunde irgendwo hier, der andere sitzt dort und man sitzt mal in einem Haus oder in einer Wohnung und kratzt sich an den Eiern. Und warum legt man, oder man geht in ein blödes Altenheim und gibt unfassbar viel Geld dafür aus, weil wir die Kohle zusammenlegen würden als Freundesgruppe, dann könnten wir schon alle richtig cool ein Gemeinschaftsheim und du kannst ja aussuchen, mit wem du im Altenheim bist quasi. Mhm. Das war nur so eine Spinneridee und dazwischen gibt's ja noch 1000 Schritte, ja.
Ja.
Und wahrscheinlich nichts davon wird wahr werden, weil die Hälfte davon ist tot.
Am Ende schiebt dich deine Familie dann doch im Rollstuhl mit dem Gesicht an die Wand und lässt dich da einfach ein paar Stunden stehen und geht in die Stadt zum Einkaufen. Aber es ist, ja, aber ja, du hast schon total recht. Aber weißt du, die Leute, die wir jetzt auch total cool finden, ich merke das ja an denen und aber auch ein bisschen an mir, wir verändern uns ja auch und dann, die werden ja all die bisschen doofen Eigenschaften, die jeder hat, die werden ja viel stärker im Alter.
Ja, das ist, hat meine Mutter leider zu mir gesagt. Die hat so ein bisschen in meine Seifenblase reingestochen, indem sie gesagt hat, na, ich sag, du machst dann auch niemand mehr sehen.
Okay. Ja, eben. Also, du kannst jetzt mal die ganzen Ausleger, sag ich mal, deines Hauses kannst du ja mal ausbauen. Das macht ja auch Spaß. Und dann schaust du einfach mal. Bist du, wenn du jetzt, sag ich mal, also du, wenn du jetzt ein Haus irgendwo gestaltest, ja, bist du wirklich involviert in das Thema, ich kaufe jetzt ein Sofa, ich will das in der und der Farbe, ich hänge da das und das Bild drüber, ich mache da den und den Boden, oder sagst du dir, ist scheißegal, Ikea soll kommen und einfach einmal alles vollstellen?
Als wen würdest du mich denn sehen?
Ich glaube, du weißt genau, wie du es willst und du machst es schön.
Also ich weiß nicht unbedingt genau, was ich will, aber natürlich interessiere ich mich dafür jedes kleine Detail. Aber jetzt muss ich es erstmal renovieren. Ich muss erstmal sparen. Ich habe ein Haus gekauft, das muss ich jetzt erstmal renovieren und das macht ja nie Spaß. Der Teil macht ja überhaupt gar keinen Spaß.
Es macht schon irgendwann Spaß, nur am Anfang kostet alles so viel Geld, was man nicht sieht. Nämlich zum Beispiel, wir haben jetzt da mit der Verrohrung, da haben wir jetzt extra das Dreiviertelrohr genommen und nicht das bla. Und du denkst dir so, tschick-ka-tsching, erste Kohle schon weg, sieht man gar nicht. Also bis man was sieht, was Spaß macht, das dauert ja, ist ja viele 100.000 Euro später. Und es erst ganz zum Schluss wird es eigentlich schön. Und das nervt, der die 2,5 Jahre davor, die nerven.
Ja, und dafür, dass die Dinge ja dann auch meistens nicht funktionieren. Das ist ja auch in Deutschland mittlerweile bei uns allen so, dass du sagst, warte mal, warum ist der Lichtschalter, das ist doch einfach nur Lichtschalter, der muss doch einfach nur funktionieren. Ich verstehe intellektuell dieses Problem
ja
gar nicht.
Ja, ja.
Und das kommt ja jeden Tag 1000 Mal.
Sonst kannst du dir doch auch, das war doch jetzt eine Zeit lang mal so Mode, da hätte ich mich kaputt lachen können, so Leute, die so sagen, du und schau her, wir machen das Licht mit dem Klatschen an. Kennst du das? Und dann immer aus, an, nee, Moment, warte, klappt nicht, Moment, Vorführeffekt. So, und
oder Alexa, mach bitte romantisches Licht.
Oh Gott, ich hab mein Hotelzimmer gestaltet, ich habe gesagt, ich möchte einen Lichtschalter. Ja, wir hätten die Möglichkeit, auch das mit so einem iPad zu steuern. Ja, nee,
willst du,
ich möchte
verarschen,
einen Lichtschalter. An, aus.
Genau. Also, aber so bin ich auch. Also, die Öfen und so, die connecten sich ja auch mittlerweile mit dem Kühlschrank oder Kühlschrank mit meinem lokalen Supermarkt. Mir macht das erstens Angst, weil wir überhaupt keine wissen werden, was da in Zukunft passiert. Was dann später mal für mich eingekauft wird und was mein Ofen mit mir macht oder mit meinem
ja
Haus.
Ja klar, die sind alle inzwischen schon schlauer als du. Und weißt du, was mich auch nervt, talking about Maschinen? Ich möchte einen Knopf haben, den ich reindrücke, wenn ich eine Maschine anmache. Und was ich nicht möchte, ist ein Display, wo ich den Finger nur auflege und dann so durch hin und her schieben. Das ich möchte...
Ja, da ist man, bin ich leider auch Opfer von sowas, weil ich das liebe. Ja, einen schönen Lichtschalter und deswegen diese Plastiklichtschalter. Du möchtest was, also du hast es ja tausendmal auch in der Hand. Warte mal, das sind jetzt aber wirklich erste Weltprobleme, die wir gerade besprechen.
Ja, ja, genau, aber der Porzellan. Bitte streichen Sie den Porzellanlichtschalter wieder aus dem Gespräch heraus. Weißt du schon, was du zur Premiere anziehst?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich muss mich vielleicht mal drum kümmern. Wieso?
Ja, ne, weil mich das mal interessiert, ob du da auch so, wie soll ich sagen, weil für mich ist ja, sage ich mal, die Klamotte ist irgendwann mal der Grund, warum ich aufhören werde zu arbeiten, weil es mich so wahnsinnig nervt. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, Barbara, bei dir sind da Leute damit beschäftigt. Bei mir, ich ziehe einen Anzug an, obwohl ich doch mittlerweile...
Nein, komm, du, bei dir ruft schon auch mal irgendwie einer an und sagt, wollen Sie einen Anzug von uns anziehen?
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen verlogen. Aber auch... Weil ich mittlerweile, das hat sich geändert. Früher war man ja so toll, ich möchte den Anzug aber dann schon auch behalten dürfen. Jetzt bin ich froh, wenn ich nicht weitere Anzüge in meinem, ich will nicht mehr so viel haben. Man kommt wirklich zu so einem Punkt, wo man sagt, die Gier in der Hinsicht hat ein Ende.
Aber das ist wirklich herrlich. Ich finde, es ist ein unglaublicher Moment des Loslassens, wenn man sagt, vielen Dank, ich brauche das nicht. Oder man geht am Tütchen beim Ausgang, weißt du, die Giveaway-Tüte. Man guckt einfach mal kurz rein in die Giveaway-Tüte und sofort. Ich habe jetzt zum Beispiel schon 2 Womanizer. Das sind diese Sexgeräte, die saugen und nicht wie auch immer. Die habe ich jetzt, in jeder Tüte war so ein Ding drin. Und die stapeln sich jetzt bei mir zu Hause und ich weiß gar nicht, wem ich das noch schenken soll.
Das ist ja auch dann immer so eine Ansage, wenn du sowas verschenkst. Denkst du,
genau,
das
hier,
du auch
nimm
mal,
dann
schau
wird's dich mal an. Alles, dann hast du vielleicht wird's bessere alles Laune. Lockerer in deinem Leben.
Das ist übergriffig. Was soll das jetzt heißen? Nichts, gar nichts. Ich will dir nur, dass du Spaß hast. Wieso muss ich Spaß haben?
Ja, ja, stimmt. Da gibt's fast keine Anmoderation, die das irgendwie besser machen würde.
Nee. Keine.
Und du hast recht. Wo bist du gerade? Bist du am Job oder bist du daheim?
Wir haben gerade geprobt hier. Wir sind gerade hier, drehen gerade mit, oder werden dann ab nächste Woche drehen mit Bora Daktikin, die Fortsetzung vom Perfekten Geheimnis.
Nein! Mhm. Ach, das ist ja toll. Das Perfekte Geheimnis wurde doch für mein Gefühl, wahrscheinlich ist das total falsch, in einem, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist irgendwo in der Grohlmannstraße, in einer Berliner Dachwohnung und da guckt man so drauf und ich hatte das Gefühl, das Haus kenne ich eigentlich, aber wahrscheinlich ist das alles KI.
Nein,
und im
was,
Studio,
es
oder?
Ja, München. Es spielt ja in München. Ja. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist Berlin, weil die Wohnung so eine typische Berliner Wohnung
ist. Das ist total viel zu groß, kannst du in München gar nicht leisten, so eine Wohnung.
Nee, die außen war tatsächlich irgendwo bei der Prinzregattenstraße.
Also wirklich München.
Es ist München, ja. Man vergisst das immer.
Das musste ich doch mit großem Glück voll machen, dass alles, was du machst, wird dann wird eine Fortsetzung davon gedreht. Das ist ja, man will ja immer mehr von dir. Also von den anderen auch, aber vor allem von dir.
Ja, also aber ich habe schon immer das Imposter-Syndrom, dass ich denke, ja, also hoffentlich findet es niemand raus.
Ich auch, bis heute.
Ich schleiche mich jedes Jahr nochmal ein Jahr.
Schon wieder ein Jahr geschafft und keiner hat gemerkt, dass ich gar nichts drauf habe.
Keiner hat gemerkt, dass es eigentlich Bullshit ist.
Guckst du dich manchmal auf der Leinwand an und denkst dir, das habe ich jetzt richtig gut gespielt?
Beides. Also das erste Gucken meistens ist ja gar nicht, dass ich den Film wahrnehmen kann. Das passiert dann schon auch manchmal. So, natürlich schaust du erstmal auf deine Arbeit. Und aber auch gar nicht nur so, oh, das ist aber jetzt richtig toll. Du schaust dir an, ist es aufgegangen? Hat das funktioniert? Geht das auf? Ah, nee, das ist wirklich daneben. Oder das funktioniert erstaunlich gut. Na klar, sonst kann es ja nicht besser werden. Aber oft mittlerweile ist es auch so, dass du, wenn der Film gut funktioniert, dann kommt dieser innere Rotstift, der wird dann zur Seite gelegt.
Ja, also ich habe mich letztens unterhalten mit dem Hans Siegel, dem Bergdoktor, und der hat zum Beispiel gesagt, er guckt seine Folgen immer nur im Stehen. Das finde ich so lustig, die Vorstellung, weil er sagt, er kann nicht hinschauen eigentlich. Und deswegen guckt er das, also alle sitzen, gucken schon alle, glaube ich, in der Familie, aber er steht dahinter und kann dann auch immer so und so. Und ich merke, dass wenn ich mich angucke, ich gehe immer so zurück.
Ich glaube aber, das ist ein bisschen so eine Typfrage. Zum Beispiel Hannelore Elsner, die wollte auch nie an den Monitor gucken und sie wollte das nie sehen und die hat auch ungern die Filme selber angeschaut. Und ich glaube, da ist ein Effekt drinnen, wenn du dich zu viel selber siehst, dann hast du immer so eine Kamera auf der Schulter, hast du immer das Gefühl, jetzt weiß ich, wie ich gerade aussehe.
Jetzt muss ich so gucken.
Das willst du nicht haben. Aber wenn, ich hatte das Problem nicht so, wenn du selber Regie machst, geht das sowieso nicht, weil du musst dich dann die ganze Zeit angucken. Also ich kann relativ gut aussteigen und wieder einsteigen aus der Sache. Ich kann relativ gut die Position wechseln und dann, also auch wenn du Drehbuch schreiben willst, musst du ja erstmal rausgehen und dir die Geschichte nochmal angucken. Das fällt mir nicht so schwer.
Okay. Hast du Lust, mit mir ein Spiel zu spielen?
Bitte.
Okay, gut. Das trifft sich gut. Ich kann liefern. Lieber Florian, liebe Barbara, wir wollen jetzt endlich mal wissen, wie es wirklich an einem Filmset aussieht. Deswegen spielt ihr halt die Klappe. Wir haben eine Liste mit Fragen vorbereitet. Bitte geht diese gemeinsam durch und erzählt uns, was wirklich an einem Set passiert. Lasst uns Ahnungslosen bitte hinter die Fassade blicken. Viel Spaß. Die auch für den Film durchaus brauchbare Redaktion. Hier kommt die erste Frage. Oh, das kannst du alles super beantworten. Was ist richtig unluxuriös?
Es ist oft sehr, sehr unglamourös. Also auch selbst wenn die Leute dann immer in so Campern leben, ist es ja trotzdem am Ende ein Camperleben. Klos grundsätzlich.
Darfst du in deinen Camper kacken? Weil das ist ja immer der große Unterschied. Also manche dürfen in den Camper kacken, weil da sagt man, es ist die Hauptrolle. Da leeren wir das Klo. Aber ich merke dann schon, dass bei den Nebenrollen, und da bin ja dann meistens ich angesiedelt, dass dann gesagt wird, Klo bitte nicht benutzen, dafür dann aufs Dixi-Klo hier nebenan gehen.
Also ich sag dir nur eine Rule of Thumb fürs Drehen ist, don't shit on set. Nee, ich würde das nie in den Camper, das muss dann irgendein armer Zeppel.
Ach,
muss das dann
bist auskommen. Du gleich wieder so, jetzt kommst du wieder auf die Sozi-Nummer.
Nee, mir und dann habe ich noch eine Story auch, aber man kann jetzt nicht erzählen, um welche großartige Kollegen es ging, wo mir dann erzählen dir dann auch Leute, die früher mal so Setrunner waren, wie dann einfach da so ein Ding in der Schüssel lag und nicht runtergespült wurde, weil dann auch mal gerne kein Wasser kommt in solchen
Okay,
Campern.
Verstehe. Das ist nichts, womit man in Erinnerung gebracht werden möchte, was auch ganz lustig ist. Weißt du, drehst du 14 Filme, kriegst 6-mal den deutschen Filmpreis und alle in der Branche denken nur daran, du, das ist doch die, wo die Wurst nicht runtergespult wurde, weil das Wasser aus war. Ja.
Also don't, just don't. Und sonst gibt's auch, sind die Klos immer so ein Thema, wenn du einen bestimmten Set gibt, da gibt's dann für ein Klo und man kann sich ja vorstellen, egal wie sauber dieses Klo am Anfang war, das ist dann wie so bei in Wacken oder sowas nach einer durchzechten Nacht.
Irgendwo auf einer Autobahn in Guatemala.
Ich glaube, da sind die besser.
Was ist immer zu essen da? Was ist das für eine Frage? Also soll das heißen, was gibt's immer, oder? Welches Essen gibt's immer?
Ja, es gibt immer blöde Semmeln und immer so blöde Kaisersemmeln mit Butter und Salami, was ich eigentlich hasse, das verändert sich langsam. Und es gibt immer blöde Süßigkeiten. Die kommen grundsätzlich, als sei das so ein Gesetz. Und natürlich fängst du dann an, ist egal, wenn du in deinem wirklichen Leben fast gar keine Süßigkeiten mehr isst, weil du schaffst, die nicht zu kaufen, natürlich fängst du an, irgendwie diese Süßigkeiten zu fressen.
Ja, aber das bedeutet bei den Filmen, wie viele Filme du pro Jahr drehst, dass du dann doch eigentlich durchgehend Süßigkeiten Süßigkeiten.
Durchgehend Süßigkeiten.
Weil auf der Promotion-Tour steht ja dann auch wieder überall was rum. Es ist wirklich das Allerschlimmste. Also wenn ich irgendwas zu sagen hätte, würde ich mir so Mariah Carey-mäßig, wobei ehrlich gesagt, ich glaube, Sylvie Mais macht's ja auch und Michelle Hunziker, dass man sich einfach immer so was Bestimmtes kochen lässt und dass man sich das Zeug einfach wegräumen lässt, dass das nicht da rumsteht.
Ja, also das kannst du schon. Du kannst dann auch schon sagen, könnten wir bestimmte Sachen, aber du willst doch auch nicht diesen Elfenbeinturm oder sowas, dass du sagst jetzt, nee, aber für Florian wird jetzt speziell was anderes gekocht und dann machen wir jetzt kein Bio. Wir hatten hier mal, wir hatten mal wirklich die in Catering und da habe ich die Idee gehabt, habe gesagt, hey, wir sind doch jetzt alle nicht mehr diese alten Beleuchter von früher, der Schlag, die jeden Tag Fleisch brauchen, das sind mittlerweile LED-Lampen, das ist nicht mehr schwer, man muss nicht mehr so riesen Teile rumwuppen. Wie wäre es denn, wenn wir einfach nur noch einmal die Woche Fleisch essen und dafür ist es Bio? Dann haben die mich so ausgelacht und haben gesagt, du, das Gemüse ist ja viel teurer als das Fleisch, das wir kaufen. Das
ja klar, es war noch nie so günstig wie mit jeden Tag Fleisch.
Und ich so, okay, so, da wissen wir auch, okay, was für Fleisch das ist. Also, aber die Zeiten verändern sich, Gott sei Dank.
Also da, wo ich jetzt bisher die letzten Male gedreht habe, egal ob es Werbefilm oder was auch immer war, da ist fast jeden Tag vegetarisch nur noch und dann ist eben Fleischersatz und so. Und wenn man das den Leuten nicht sagt, dann noch nicht mal die Hardcore-Leute merken es, glaube ich, überhaupt. Also so richtig. Es ist schon, gut muss es halt sein.
Wenn du einen langen Film hast, dann wiederholt sich das alles irgendwann und dann schimpfen alle aufs Catering. Es ist einfach so.
Ja, aber gutes Essen ist schon das Wichtigste. Dann ist man auch happy.
Gutes Essen ist das Wichtigste.
Ja. Mit wem muss man sich immer gut stellen beim Film?
Also auf jeden Fall mit den Fahrern, auf jeden Fall mit dem Catering, auf eigentlich gibt es nicht wirklich viele Leute, mit denen du dich nicht gut stellen musst. Du bist von allen abhängig irgendwie. Und es ist auch die Geschichte wahr, egal wen du als Fahrer kennenlernst, du wirst ihn als Produzenten wieder treffen.
Absolut! Früher hatte ich immer so, du, kennst du schon den neuen Chef von ProSieben? War früher immer so, ja? Sag mal, der war doch Praktikant bei uns und hat die Semmeln geschmiert. Richtig, und jetzt ist er der Chef. Also habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja. Aber du bist nice. Ich kenne keine schlimme Geschichte über dich. Und ich kenne viele schlimme Geschichten über andere Leute, aber über dich habe ich noch nie irgendwas Negatives gehört.
Also frag meine Freunde, ich bin jetzt bestimmt kein unanstrengender Mensch, aber ich bin einfach kein Arschloch. Aber ich bin schon echt schon ganz schön anstrengend. Mhm.
Wer ist immer der Erste beim Catering? Also wenn ich mitspielen würde, dann ich.
Immer die Maske. Die haben so einen internen Sender, die werden angefunkt, bevor irgendjemand was wittert. Und die haben ja dann auch immer Zeit, weißt du, die müssen nicht irgendwie was machen, da wird nichts weggemacht. Das heißt, kannst eigentlich wie so Zugvögel. Du weißt immer, wann es Herbst wird, wenn die Masken auf die Stühle zusammenklappen.
Dann versucht man einfach möglichst schnell zu folgen.
Ich denke mir so, warte, ich glaube, es geht langsam los.
Ja, und wer hat immer das letzte Wort am Set?
Ja, leider die Praktikanten, weil die müssen abends immer, die müssen morgens die Teppiche runterrollen und abends müssen sie die Treppen hoch.
Wieder hoch. Gibt's noch viele Affären so beim Film? Also weil ich meine, früher war das ja, ist man ja auch zum Film gegangen, weil man einfach richtig arg viel Sex haben wollte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, aber vielleicht bin da nur ich nicht mehr dabei.
Nee, da darfst du mich nicht fragen, weil ich bin da sowas von naiv. Ich bin immer die letzte Person, die sowas checkt.
Ja,
selbst wenn es in meinem Freundeskreis passiert ist und meine Kumpels sagen, warte mal, hier war doch irgendwas und ich so, da ist was gelaufen, willst du mich verarschen?
Ja.
Ich krieg's in, also die wirklich, wenn die noch Lippenstift hier haben und irgendwie das Hemd noch aus der Hose hängt, ich krieg's nicht mehr.
Okay. Nee, es ist auch inzwischen, also früher hatte ich immer schon so einen Hang zu den, so die Jungs, die so die Sachen so rumgeschoben haben und so, also die fand ich immer viel sexy und Kameramänner. Also bei Kameramänner, muss ich sagen, bin ich auch bis heute, mir ist mal was ganz Schlimmes passiert, das muss ich kurz erzählen. Ich habe ab und zu ja Werbefilme gedreht und da wurde immer dann so gefragt, was will sie denn, die Schöneberg, was braucht sie denn und so. Und dann hat meine damalige Werbebetreuerin, die mich betreut hat von meiner Agentur, die hat gesagt, na die Barbara, die freut sich schon immer, wenn da irgendwie jemand so hinter der Kamera steht, der gut aussieht und so, ja. Und dann kam ich da zu diesem Werbefilmdreh. Du, da begrüßt mich eine Beauty League an Leuten, ja. Hi, ich bin der Patrick, ich mach Kamera. Und der nächste, hi, ich bin Joe, ich mach das Licht und so. Und die waren so ein bisschen wie gecastet, war so ein bisschen wie die Chippendales sind gecastet, ja. Und dann gehe ich so raus und sag so, habt ihr diese Typen gesehen? Die sehen ja aus wie aus einer Modelagentur. Und dann meinte sie, ja klar, hab ich denen auch gesagt. Und ich so, wie? Ja, ich hab denen gesagt, du bist motivierter, wenn da nicht so ein schlecht gelaunter Typ steht. steht, der kleiner ist als du. Und ich so, oh Gott, wie schrecklich. Das heißt, da hatte ich schon Sorge, weißt du, dass sich über mich die mehr verbreitet, dass ich nur mit gut aussehenden Kameramännern arbeite.
Ja, also da kam ja dann auch eine Zeit, wo man dann wirklich aufpassen muss mit solchen Gerüchten. Ich finde es lustig, dass es so Typen am Set gibt, also die Runner, die dann immer so, immer diese Surfer, wo du das Gefühl hast, ja, die gehen nach draußen und reiten auf dem Surfbrett nach Hause.
Ja.
Grundsätzlich, als müsstest du so aussehen.
Und aber sehr viele Taschen an den Hosen, immer sehr viele
sehr
Taschen.
Sehr viele Taschen. Die Kameraleute, weiß ich gar nicht, dass du sagst, ich fand sie so sexy. Ich kenne noch die ganzen Kameraleute, ich kannte noch Kameraleute, die hatten Aschenbecher direkt neben der Kamera.
Ist das lustig.
Und haben die Kippe nur abgelegt zum Schwenken. Aber das ist auch vorbei.
Ja,
jetzt erzählen wir uns auch schon so alte, wie so Captain Ahab und der Maat. Ja. Wir erzählen uns schon so altes
Seemannsgarn. Wir haben noch gebumst und gesoffen früher.
Nichts davon habe ich gemacht.
Nee, gell? Auch so, du bist kein Absturztyp.
Ich bin abgestürzt, aber da war ich halt 16. Es ist nicht so mein Ding. Und es ist auch, also ich bin auch gar nicht stolz drauf, weil immer so, ach ja, so vernünftig und so. Es ist gar nicht, es ist mir einfach nicht gegeben. Und ich komme aus einer Familie von Schauspielern, die, da gibt's schon, also die einen oder Alkoholkranken und so. Es ist jetzt nicht so, dass es genetisch nicht in mir liegen würde, aber ich habe dieses Gen hat mich übersprungen.
Ich hab's auch nicht.
Ich bin eher langweilig. Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht zu fad werde, weißt du?
Mhm. Gehst du schon früh ins Bett?
Ja, also das hat sich jetzt nicht verbessert gerade. Ich gehe relativ früh ins Bett, weil ich aber auch relativ früh aufstehe jetzt gerade. Mhm. Also wenn ich Sport machen will, dann muss ich es machen, bevor die Kinder aufstehen. Und dann muss ich eigentlich
Wann soll das denn sein? Da muss ja um 6 Uhr los?
Um 6 muss ich Sport machen. Ja, ich mache bei uns im Garten Sport, deswegen geht's.
Okay, gut. Du hast letztens, da habe ich gesehen, bei deinem Instagram-Account, du hast dich mit KI 16 Jahre alt gemacht, kann das sein?
Ah ja, das war für einen Wahlaufruf war das, glaube ich.
Ja, genau. Wie euer Europa und so weiter. Das war, glaube ich, für die Europawahl. Siehst du dich noch als 16-Jährigen und guckst du da gut auf dich? Also guckst du milde auf dich oder denkst du dir, oh Gott, was war ich für ein pubertierender Depp?
Ja und nein, also ich kenne die Fotos und da sind auch Sachen drin, wo ich dachte, jetzt bin ich auch froh, dass ich die hinter mir gelassen habe. Also ich guck da okay drauf, aber ich bin auch froh, dass ich sie hinter mir habe. Ja, man möchte doch auch irgendwie so gern so cool sein und dann arbeitet man wirklich hart, um einigermaßen cool zu sein und dann arbeitet man ab 40 wieder, um weniger cool zu sein, sondern wieder sich mehr zu öffnen fürs Leben und so. Mhm. Also, weil das Coolsein ja dann einem auch so ein bisschen was wegnimmt.
Ich weiß, das hattest du wahrscheinlich nie, aber ich glaube, was einem wahnsinnig gut tut, ist auch so, wenn man dann immer so gefragt wird, und wie läuft's bei dir gerade oder so, wenn man eigentlich mal sagen würde, ah, momentan läuft's eigentlich nicht so gut. Oder weißt du, wenn man einfach mal, ich glaube, dafür braucht man eine ganze Weile, um diesen Satz sagen zu können. Ich glaube, das ist jetzt bei dir wahrscheinlich noch nie vorgekommen, aber dass man einfach auch mal sagt, ja, das und das ist, das habe ich mir anders vorgestellt, das ist nicht so gut gelaufen. Weißt du, diese ganzen Sachen, die man eigentlich ja versucht, eher immer zu verschleiern.
Ja, ich weiß es gar nicht. Wir sind Gott sei Dank ja nicht die Amerikaner, also manchmal wünsche ich mir mehr Amerikaner in uns, aber da sind wir ja nicht die Amerikaner. Ich glaube, dass die Deutschen da schon relativ direkt sind. Mhm. Also wenn ich mit Leuten von anderen Nationalitäten spreche, haben die immer das Gefühl, wir sagen eigentlich immer die Wahrheit, die Deutschen. Oder das, was sie denken. Es gibt einfach die charmante Lüge, gibt's einfach gar nicht. Also habe ich schon das Gefühl, dass wir einander das auch sagen. Natürlich jetzt nicht irgendwie beim Vorbeigehen, wenn wir irgendwie gerade sagen, wir sehen uns jetzt hier irgendwie gerade hinter der Bühne und sollen gerade, und ich sag, ach ja, wirklich, lass mal kurz, setzen wir uns bitte mal kurz hin, dann kann ich dir erzählen, wie es mir wirklich geht.
Ja.
Aber ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ, und du ja wahrscheinlich auch nicht, dem es halt dauerhaft wirklich schlecht geht. Das halte ich nicht aus, dafür bin ich nicht gestrickt. Da muss ich was machen. Also ich kann das nicht, bin ich zäh genug für sowas.
Du bist halt im besten Sinne, ich weiß nicht, ob du so leichtlebig bist wie ich, weil ich bin brutal leichtlebig, aber ich habe damit auch ein Riesenproblem bei anderen Leuten, weil ich einfach merke, meine Leichtlebigkeit geht den Leuten ja sowas von auf den Keks.
Ich weiß nicht, ob ich leichtlebig bin, aber ich bin
nicht geschaffen, würde ich auch nicht
zum Leiden. Ja, ich pack's nicht dauerhaft zu leiden. Da muss ich irgendwas machen. Pack ich nicht. Da kenne ich, aber ich kenne Leute in meinem Leben, die seit Jahrzehnten leiden.
Aber ich fand, es gab auch immer Alternativen halt. wenn wir über Leid reden, dann habe ich mir immer gedacht, ja, okay, das ist jetzt natürlich doof, aber das gibt natürlich jetzt auch die Möglichkeit für das und das irgendwie. So.
Ja,
also
aber
ich
bin so ein Mensch und in Gesprächen, der dann Leuten Ratschläge gibt und ich bin ja ganz schlimm. Ich gebe ja allen dann immer Ratschläge und denk mir irgendwann, halt doch einfach die Fresse. Die wollen gar keinen Ratschlag. Hör einfach nur zu, akzeptiere das. Die wollen eigentlich nur gehört werden. Da bin ich ganz, ganz, ganz schlimm.
Ich habe immer zu Mädchen, wenn die verlassen wurden, gesagt, aber sei doch froh, ihr wart doch jetzt 7 Jahre zusammen und jetzt ist doch auch der Punkt, wo man sagt, was gibt's denn noch da draußen und so. Und dann haben die mich auch nie wieder angerufen.
Nee, die so, okay, Freundesliste, einfach blockiert.
Ja. Also ich glaube, bei Problemen werde ich nicht so oft angerufen, aber für das Teilen von Glück und Essen und Ding und so, da bin ich immer erste Wahl.
Und ich finde, da ist es ja, wo das Glück liegt. Am meisten sind ja die sinnlichen Dinge, oder? Es ist ja einfach, ein gutes Essen ist einfach sehr, 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 sehr schön.
Ja, und das muss man dann auch teilen. Und schöne Plätze. Und das mache ich natürlich auch ausgiebig. Wie viele Filme drehst du pro Jahr?
Ach, gar nicht so viele. Also jetzt eigentlich so zwei, aber ich schreibe halt noch. Und das, damit wird es schon voll mit Schreiben.
Okay.
Also zwei Filme und ein Drehbuch schreiben, dann ist es schon volles Jahr.
Ja, das glaube ich. Und zieht man sich dann auch so zurück zum Schreiben?
Nee, bei mir ist ja der längere Prozess immer davor, vor dem Schreiben, weil alle immer schon, schreibst du jetzt schon, schreibst, bist du fertig mit dem Schreiben. Und das Schreiben ist ja immer nur die Spitze vom Eisberg. Du brauchst ja beim Drehbuch so eine ganz lange Vorarbeit. Und das ist eigentlich das Quälendere. Das Schreiben.
Was ist denn die Vorarbeit?
In meinem Fall, wenn du sagst, ich schreibe jetzt nicht einfach irgendwie was Autobiografisches hin oder irgendwas anderes, sondern du willst... Du hast eine Aufgabe, nämlich, wie kriege ich Leute ins Kino, ja, mhm. Was ja nicht leicht ist. Wir sind jetzt ja nicht so das Kinoland, dass alle sofort irgendwie in die S-Bahn springen und sich eine Tüte Popcorn und beim Kino holen, sondern du musst ihnen schon irgendwas geben. Und das ist meistens auch Humor zum Beispiel, um Leute reinzukriegen. Aber dann möchte ich auch irgendwas machen, was in irgendeiner Weise relevant ist oder irgendwas Interessantes erzählt. Und deswegen nehme ich da meistens Sachen, die eigentlich gar keine Komödie sind, sondern irgendwie einen tragischen Kern haben und versuche, das Komödiantische da drin zu finden. Und das macht mir großen Spaß, aber es ist eine Challenge. Und dann guckst du, okay, was für Figuren sind das, die sich da bewegen? Und wie musst du die Figuren zueinander aufziehen, damit das Humor hat? Also du kennst dich ja mit Humor aus. Humor hat ja immer irgendwas mit einem Gegensatz, mit einer Figur, die gehört da nicht rein, kann nicht. Wir haben was miteinander zu verhandeln. Und wenn du das nicht machst und versuchst zu schreiben, dann merkst du es ganz schmerzhaft, weil die Figuren plötzlich nichts sich zu sagen haben. Es geht, läuft überhaupt nicht. Und wenn du diese Arbeit gut gemacht hast, dann kannst du im besten Fall dich hinsetzen und anfangen wie so eine Antenne, dass die Geschichte sich so ein bisschen anfängt, selber zu schreiben, wenn du die Arbeit gemacht hast. Und da gibt's kompliziertere Filme oder leichtere Filme und manchmal ist es wirklich qualvoll.
Total. Und dann muss man ja aber doch auch wissen, was ich jetzt hier aufschreibe und was ich gern sagen will. Das muss ja dann auch alles sehr stark formatiert. Das muss ja dann in die Zeit passen. Dann für so eine Szene gibt's ja nicht mehr als 30 Sekunden. Das muss ja dann auch alles irgendwie hinhauen. Dann der Film darf nicht länger sein als 90 Minuten. Du hast ja totale Korsetts.
Du hast totale Korsetts, aber ich finde das eigentlich okay. Weil das gibt dir, weil du musst später ja noch viel mehr Lösungen finden. Du hast dann wieder nur die Hälfte Geld, dann geht dir das wieder nicht, hier kannst du nicht hin, hier fehlt der Schauspieler. Aber ehrlich gesagt, du musst dauernd irgendwie kreative Lösungen finden, aber das hätte ich ja auch irgendwie jung. Hoffentlich, ohne es macht dich unglaublich
genau.
Alt.
Toi, toi, toi. Wie viele Seiten hat so ein Drehbuch für 90 Minuten?
Also du sagst immer, Pi mal Daumen pro Seite eine Minute, aber okay. Meistens sind die Kinofilme auch nicht unbedingt 90 Minuten lang. Also eigentlich immer schreibst du so 110, 115, 120 und kürzt dann so ein bisschen runter. Du willst auch ein bisschen Speck haben, weil wenn du im Schnitt zu wenig hast,
das
ist ganz unangenehm.
Super, sag mal, du warst, ich habe noch zwei, drei Sachen mir aufgeschrieben. Du warst so ein großer Otto-Fan. Ich habe den letztens kennengelernt und der ist so reizend. Hast du ihn mal kennengelernt?
Ich habe ihn einmal kennengelernt bei LOL. Da kam der vorbei, aber der war dann am Abend auch wieder weg. Also habe ich ihn nur kurz mal in seiner Feenhaftigkeit, der ist ja so ganz leicht ja, und
der schwebt wirklich
kennengelernt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das war ja noch die Zeit der Kassetten, meine Liebe. Als ich Otto gehört habe. Und wenn man das jetzt anhört, ist ja wirklich eine andere Zeit.
Absolut. Es ist auch ein anderer Humor. Ja. Aber der hat sich wirklich überhaupt nicht, wie soll ich sagen, der ist schon wirklich sehr süß, muss ich sagen.
Warst du in Otto der Film? Wie alle? Wie ganz Deutschland?
Ja, wahrscheinlich schon, aber das kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Unfassbar. Es war unfassbar toll. Und ich glaube, dass ich das natürlich so nicht mehr sehen würde. Aber es ist natürlich auch ich war natürlich ein Kind oder jünger. Und man hat auch das Gefühl, dass das ganze Land ein bisschen kindlicher war.
Ja, total. Wir waren totale Anfänger, was Humor angeht. Warst du bei LOL? Ich bin ja sofort rausgeflogen. Hattest du der Sache Dinge entgegenzusetzen? Weil ich meine, jetzt komm, also du bist doch auch nicht unbedingt...
Ich bin auf die schlimmste Art rausgeflogen, wie man rausfallen kann. Weißt du, dass du sofort rausfällst, weiß man. Dass Matthias wer da drin ist, keine 5 Minuten halb, weiß man.
Du, ich, Matthias und dann auch Klaas, Häufer, Umlauf und Joko hatten der auch der Sache nichts entgegenzusetzen. Ja.
Aber du willst natürlich auch nicht reingehen und sagen, ach, jetzt kommen die Schauspieler, na klar, und setzen sich da rein und gehen ganz schnell wieder raus, damit sie auf der Couch sitzen können und sich betrinken können.
Ja, genau.
Ich hatte wirklich den Ehrgeiz, ich bleibe jetzt da drinnen und ich möchte auch wirklich reinkommen und die anderen sabotieren. Und weißt du, wie ich rausgeflogen bin mit diesen Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, die nichts mit Lachen zu tun haben? Also die schmeißen dich ja dann auch raus, weil sich dein Gesicht bewegt, was aber kein Lachen ist. Und ich habe dann auch gesagt, das ist doch überhaupt kein Lachen. Ich habe das Gesicht verzogen.
Oh nein, okay. Ja, die mussten einen loswerden. Du warst zu gut wahrscheinlich.
Naja, also den ersten, die mussten tatsächlich nach der ersten Stunde, irgendwann muss ich ja mal losgehen. Aber dann gehst du, wie du eben nicht gehen willst, so ich habe gelacht, mein Gott, naja, dann gehe ich halt, sondern wie ein Fußballer, beleidigt, dem Schiedsrichter widersprechend, schimpfend von dannen ziehen. Also das Schlimmste war ich, das Schlimmste, weil, weißt du was, ich bin meine eigene Falle gefallen. Ich habe nämlich den anderen, ich habe gedacht, ich leg die alle rein, ich muss es irgendwie physisch machen. Ich kann die nicht zum Lachen bringen mit so einer blöden Nummer, das schaffe ich nicht. Ich muss irgendwie Sachen machen, mit denen ich die aus dem Konzept bringe. Und habe gedacht, ich mache wirklich diese Wodka-Shots. Ja. Ich will, dass alle halt diese Wodka-Shots essen und sich betrinken und dann sich nicht mehr alle so unter Kontrolle haben. Diese Komiker haben sich nämlich alle so krass unter Kontrolle. Natürlich wollten die Hälfte gar nicht nehmen und die Leute, die keinen Alkohol trinken können, die müssen halt dann so zur Strafe so Chili-Shots nehmen. Und dann hat jemand die genommen und gesagt, das geht ja gar nicht mit den Chili-Shots. Ich so, die sind überhaupt nicht schlimm. Neben einen, dann war der so scharf, dass ich das Gesicht verzogen habe und bin raus. Also ich bin wirklich in meine eigene Falle gefallen und bin dann schimpfend vom Bulli rausgezogen.
Ja. Und hast du noch diskutiert wie ein italienischer Fußballer, oder?
Ganz schlecht diskutiert. Und ich habe mir dann auch das nicht anschauen können, weil ich dachte, nee, ich hoffe, sie haben es gut geschnitten, weil also das war kein eleganter Abgang.
Oh nein, ich weiß genau. Also als ich rausgeflogen bin, ich war so betroffen wie ich noch nie, weil mir ist eigentlich immer alles wurscht, ja. Und da war ich aber auch wirklich, da war ich so traurig, weil ich hatte das Gefühl, ich bin ein weißes Kaninchen, das auf dem Rücken liegt und vor mir sind alle möglichen Raubtiere und so. Und ich hatte dem nichts entgegenzusetzen irgendwie. Es war schrecklich. Ich habe
das Gefühl, wir kommen so als Kanonenfutter da rein.
Ja, wir sind Kanonenfutter. Genauso ist es. Und so sehen die uns auch. Das sind wir nämlich in der Branche. Kanonenfutter.
Aber ich und einer von den Mitkombattanten, wir haben zum Beispiel gelacht. Das haben sie nicht erwischt. Ja. Also sie haben ja wirklich viele Leute on camera. Das ist wirklich ganz schön unter Druck. Also weißt du ja. Das haben sie nicht erwischt. Aber dafür bin ich dann halt rausgeflogen, als ich nicht gelacht habe.
Ja, die haben dich schon im Blick gehabt, weißt du? Es war bei mir auch so. Die habe ich von Anfang an, ich habe ausschließlich gelacht. Es war schon dieses Möp, Möp, Möp. Dieser Ton, denn als es losging, da hatte ich schon so, wollte ich schon so wiehern.
Aber es ist ja auch eher dieses Gefühl wie früher in der Schule, wenn der Lehrer fragt, wer hat gelacht und du, nichts daran ist lustig und trotzdem musst du lachen.
Krampf einfach, fantastisch, tolle Sache. Oh Mann, jetzt, ich drück dir die Daumen für deinen Film. Wirklich, und du drehst ja schon wieder den neuen, es wird schon klappen alles, ehrlich gesagt. Ich meine, du, und dann immer wieder, sag mal ehrlich, das Drehen ist ja eins, aber dann auf Promotion-Tour gehen, gell? Das ist ja eigentlich immer das Anstrengende.
Das ist auch anstrengend, aber das können wir jetzt, glaube ich, noch sagen, weil wir haben tatsächlich, weil wir gedacht haben, es ist ja, das wollte ich dir noch erzählen, genau. Wir haben ja wirklich uns zusammengeschlossen, wir mussten ja ein paar Stücke singen in dem Film und haben dann wirklich die Schauspieler am Starnberger See eingeschlossen und sind dann wirklich, und manchmal kennst du das doch, dass es dann so schön ist, Bayern, dass du sagst, das ist eigentlich fast nicht auszuhalten und man möchte eigentlich auf Bayern schimpfen und dann geht man runter an Starnberger See und dann geht da die Sonne unter, das war so wie Honig und wir sind alle reingegangen und haben den ganzen Tag gesungen und haben das wirklich am eigenen Leibe erfahren, was wir eigentlich in dem Film erzählen. Also es war tatsächlich, glaube ich, einer der magischsten Augenblicke, die ich da jemals erlebt habe. Und dann haben wir gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen eigentlich den Song, diesen Hit, ich habe da so einen Hit zusammengeschustert für dieses Lied, das eigentlich ein ganz schlechtes Lied ist. Und wir schicken das nach außen und geben das an Chöre und die sollen einfach irgendwelche Chöre in Deutschland, so viele wie wollen, können sich das raufschaffen und sollen ihre Variante davon singen. Und es ist mittlerweile schon so viele Leute, die das machen. Das ging richtig so wie ein Lauffeuer rum. Jetzt geht, dass das jetzt schon so ein bisschen funktioniert, dass die Leute anfangen irgendwie zu singen. Und das macht irgendwie, glaube ich, Freude.
Toll. Toll. Ich singe jetzt auch. Ich bin ganz beseelt. Ich werde jetzt sofort anfangen zu singen. Ich singe den ganzen Tag. Ist so ein bisschen, dass meine Kinder sagen, Mami, bitte nicht singen im Supermarkt und so. Ist denen sehr unangenehm, weil ich immer singe.
Aber den musst du echt anschauen, Barbara. Ich glaube, der wird tatsächlich genau dein Ding sein, der Film. Du wirst auch ein paar Tränchen verdrücken.
Alle Filme, die du machst, sind mein Ding und deswegen werde ich auch diesen gucken, weil ich bin dein Fan. Trotzdem ist unsere Zeit zu Ende, Florian. Auch für einen Fan und ein Fangirl endet mal die Zeit.
Nur gehe ich jetzt nach Mallorca raus in die Sonne bei 30 Grad und was machst
du? Ganz genau. Und ich bleib hier in meinem fensterlosen Studio sitzen und es ist absolut in Ordnung, weil irgendwas wird schon noch kommen. Irgendjemand reicht mir gleich was zu essen rein. Vielen Dank, dass du bei meine einzige Hoffnung heute. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Der kann sofort wiederkommen, der Florian David Fitz. Der hat auch noch so schöne Namen. Florian David, das klingt auf jeden Versprechen.
Ja, das ist so ein Mann, wo man selber als Mann nicht so richtig neidisch ist, aber wo man so denkt, wäre irgendwie schon super, wenn das ein Kumpel ist.
Ja, ja. So. Mit dem macht, glaube ich, alles Spaß. Also deswegen, Florian, bitte schon mal wieder freihalten, muss demnächst wieder zu uns kommen und nächste Woche, aber erstmal müssen wir erstmal den Platz freimachen für jemanden Neuen.
Stimmt.
Ja, das kann dann nicht schon wieder Florian David Fitz sein. Wir sind gespannt, wer es ist. Ihr werdet es rausfinden. Ihr schaltet bitte ein. Bis dann. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de